Was für ein wunderbares Lied, was für ein Bekenntnis, was für eine Aussage haben wir da hier gesungen. Ich möchte euch auch meinerseits alle herzlich begrüßen. Es freut mich einfach, dass wir so eine zahlreiche Schar hier gemeinsam den Gottesdienst dürfen feiern und darum auch ganz besonders herzlich willkommen hier Oberburg, Burgdorfer Gemeinde. Ja, der Marcel Frey hat da eine gute Idee reingebracht. Er ist zuständig in der Gemeinde so für den ganzen Bereich gemeinschaftliche Aktivitäten und hat das reingebracht. Ich habe das eine super Idee gefunden, dass wir mal gemeinsam nicht nur an den Bibeltag können, sondern gemeinsamen Gottesdienst feiern. Okay, das ist eine Aufforderung. Stang auf und gang. Stang auf und gang. Niemand macht es. Alle bleiben hocken. Ja, aber genau das ist es. Das Thema von heute Morgen ist zwar Stang auf und Gang, aber wir sind eigentlich ja aufgestanden heute Morgen, haben gemörkelt vielleicht, sind nachher hierher gekommen, es aufgemacht. Nicht um einfach wieder aufzustehen und zu gehen, sondern um hierher zu kommen, Gott zu loben, zu preisen, auf sein Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben. Wozu sind wir eigentlich geschaffen? Was sagt die Bibel? Wozu sind wir geschaffen? Hebräer 12, wir haben vorhin schon eine Stelle gehört aus dem Hebräerbrief. Lasst uns laufen mit Geduld. Und er kommt nachher in den Kampf oder Wettkampf, Sport, das Bild vom Sportler, der gebraucht wird, der uns verordnet ist. Der Hans-Ueli Käser hat am Donnerstagabend in der Gebetsabend hat er gesagt, wie der Paulus uns lehrt pumpen. Und meint, es hat gemeint, das Fitnessstudio. Einfach auch die körperliche Ertüchtigung, aber natürlich auch geistlich. Und ja, der Paulus braucht das Bild. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, um vorwärts zu kommen, um zu wachsen geistlich, um einfach mit dem Herr unterwegs zu sein, mit Veränderungen, die das mit sich bringt. Und wir werden ja heute Nachmittag mit den Oberburger auch noch ein bisschen bewegen und nach der Schoneck wandern. Aber jetzt passiert etwas. Die Bibel sagt, man kann bei allem Bumpen und bei allem Einsatz und bei allem Kampf kann auch noch etwas anderes passieren. Nämlich das, dass wir plötzlich einfach auspumpet sind. Und das sagt uns die Bibel auch. Und sie macht auch keinen Hehl daraus. Sie sagt, das ist normal, das kann passieren. Und wir haben eine ganze Menge von biblischen Beispielen, wo das passiert ist. Und das sind geistliche Persönlichkeiten gewesen. Ein Mose, der er plötzlich nicht mehr hat mögen. Oder der Elia, der gerade möchte sterben, weil er einfach so auspumpet ist. Oder natürlich auch der Paulus, er ist im Leben verzagt. Wir kennen die geistlichen Grössen, dass es einfach zu dem kommen kann, hey, wir mögen nicht mehr. Dann geht ja der Vers weiter. Aber die, die auf den Herr harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, sie werden wandeln und nicht müde werden. Ich habe ein Bild für uns heute Morgen mitgebracht. Und das ist das Bild vom Maikäfer. Nun, jetzt habe ich gelesen, ich tue ja Predigten immer sehr weit voraus vorbereiten. Der Mai sollte im Kanton Bern ein Flugjahr sein von den Maikäfer. Boah, ich habe keinen einzigen angetroffen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Maikäfer schon angetroffen dieses Jahr? Ah, doch, so einzelne. Also, ja. Aber ich habe schon viele Maikäfer angetroffen, vor allem zu Obwald, haben wir unglaublich viele Maikäfer gehabt. Und jetzt möchte ich das mit uns anschauen, das Bild. Die Maikäfer, die sind ja zum Laufen, zum sich bewegen, geschaffen. Die haben eine bestimmte Funktion von Gott gegeben, aber sie haben noch eine andere Funktion, die man nicht gerade so auf Anhieb sieht, nämlich zum Fliegen, zum Auffahren. Nicht wie ein Adler, sondern jetzt halt hier heute wie ein Maikäfer. He? Aber eben auch, so sind sie geschaffen. Dazu sind sie geschaffen. Aber wir kennen das Bild. Wir kennen auch das. Und auch mir tut das leid und ja, da sieht man so einen Maikäfer auf dem Rücken liegen, flach auf dem Rücken. Und was ist dem bestimmt? Er ist kraftlos, er ist vor allem ganz hilflos. völlig hilflos. So ein Maikäfer, ah, da siehst du einfach die Beine hier und der kommt nicht mehr auf die Beine. Er ist eigentlich chancenlos, denken wir. Ist er chancenlos? Ist er chancenlos? Vielleicht. Aber vielleicht kommt jemand vorbei. Vielleicht so jemand wie meine Frau, Renate. Und ich kann das nicht haben. Und ich habe schon Menge Meierkäfer, oh, ich bekomme ja auch irgendwo ein Herz für die Meierkäfer. Schon Menge gerettet, wenn er da irgendwo einfach auf dem Rücken war und man ihn gerade gesehen hat, du geschwingst ein Blättchen her, dass er wieder kippen kann und er wieder auf die Beine kommt. Ja, und genau das ist es, oder? Man kann so einem Meierkäfer aufhelfen, wenn er das Glück hat, dass jemand vorbeikommt und ihm hilft. Was könnte es für Gründe geben, dass ein Maikäfer auf den Rücken kommt? Was gibt es für Gründe? He? Haben wir da gerade Ideen? Was haben wir für Ideen? Was gibt es für Gründe, dass ein Maikäfer auf den Rücken kommt?
In eine Scheibe
fliegt. Wenn er in eine Scheibe
fliegt,
ja.
Schnell um
Kurven. Schnell um Kurven, okay. Ja. Wie? Insektizid, okay, ja, ja, auch das, ja. Gift, ja. Ja. Ja, es kann ja auch ein überraschendes Ereignis sein, oder? Ein Windstoß zum Beispiel. Also, und der ist vielleicht gerade im Flug und es haut ihn einfach auf den Rücken. Er geht irgendwo ab, weil irgendjemand geht schütteln. Früher hat man ja das auch gemacht, was so viele Meierkäfer gegeben hat. Man hat die Meierkäfer abgeschüttelt und dann eingesammelt und dann nicht gerettet. Oder eben die feindliche Attacke, das kann eben die Erschütterung sein, oder es kann eine Katze sein, wie zum Beispiel hier, oder so ein Maikäfer und dann so tsch, und dann liegt er auf dem Rücken. Und vielleicht ist das auch ein Bild für unser Leben. Es gibt so gewisse Erschütterungen in unserem Leben, vielleicht eine Enttäuschung, die wir erlebt haben, vielleicht eine Kritik, vielleicht eine Verletzung. Vielleicht irgendwo auch selbst verschuldet. Wir haben uns selber übernommen, wir sind in Sünde hineingefallen und wir sind flach auf dem Rücken. Und dann chancenlos. Findlichen Angriff ausgeliefert, so einen Maikäfer auf dem Rücken. Kein Vorwärtskommen möglich. Von geschwiegen denn überhaupt ein Auffahren ist gar nicht mehr möglich. Und das Fazit ist, so ein Maikäfer ist ausgeliefert, der Ermüdung. Irgendwann wird er müde und irgendwann ist er tot. Und es ist ein Bild für uns Menschen. Es ist ein Bild für uns Menschen. So traurig das tönt, aber so viel Hoffnung kann ich euch heute verkünden. Johannes 5, ein Bibeltext, wo wir eigentlich das Bild haben. Es ist in Jerusalem beim Schaftor ein Teich. Bei Ausgrabung hat man das jetzt gefunden und hat so Hallen gefunden, wo man so gesehen hat, ja, da hat es so Teiche gehabt. Und die Bibel berichtet von denen, der heisst auf Hebräisch Bethesda, Barmherzigkeit, ein Ort von der Barmherzigkeit. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezerrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Wow. 38 Jahre lang liegt er auf dem Rücken. Das heisst nicht, dass er jetzt 38 Jahre einfach dort hier in der Halle gelegen hat. Das müssen wir nicht ganz falsch verstehen, sondern er ist einfach seit 38 Jahren krank und er ist jetzt in der Halle inne, weil wir wissen nicht, wie lange. Und er hat ja eine einzige Hoffnung. Und Jesus sieht den Mann und vernimmt, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und ganz ehrlich, wenn der schon so lange dort hier in der Halle liegt, mit einem Wunsch, dass er irgendwann ist, wir lesen es gerade, wenn sich das Wasser bewegt, und das ist, ich bin einfach überzeugt, ich glaube an Wunder, ich glaube auch heute noch an Wunder und ich auch in dieser Zeit, dass Gott das Wunder da hat, dass wenn sich das Wasser bewegt hat, ein Engel ist gekommen, das Wasser bewegt und wenn der Erste, der einfach rein können in das Wasser oder in Berührung gekommen ist, der ist geheilt worden und er hat eine Hoffnung gehabt, gesund zu werden. Jetzt fragt Jesus ihn, willst du gesund werden? Einer, der 38 Jahre lang schon krank da liegt. Was für eine Frage. Was? Ist das nicht ein bisschen provokativ, was Jesus das hier fragt? Ich finde es fast ein bisschen provokativ. Willst du gesund werden? Wir könnten fast sagen, das ist ja eine dumme Frage. Aber wir werden gerade sehen, es ist eine sehr gezielte Frage. Ich weiss nicht, wie lange wir vielleicht schon irgendwo liegen auf dem Rücken. Und in was innen? Das kann ja ganz verschieden sein. Vielleicht seit 10 Jahren Eheproblem. Eheproblem, eine Not an der anderen. Vielleicht seit 15 Jahren oder 20 Jahren in Depressionen, immer wieder Depressionen. Vielleicht seit 7 Jahren mit einer Krankheit ins Auseinandersetzen. Vielleicht seit x Jahren Problem am Arbeitsplatz. Und wir liegen da und wir haben eine Hoffnung, dass endlich Veränderung eintritt, dass es Hilfe gibt, dass es jemand sieht und wahrnimmt. Und dann kommt er hier, und ich möchte das vorwegnehmen, das ist nicht eine Bibelstelle, die uns zeigt, hey, Jesus nimmt uns alle Probleme, alle Krankheiten weg, er gibt uns Wohlstand und Gesundheit, sondern wir sehen hier ganz etwas anderes. Erstens mal heilt Jesus nicht alle, die dort hier liegen, Punkt 1. Über das gehe ich jetzt gar nicht ein. Und Punkt 2 ist, er wartet ja schon 38 Jahre. Er ist 38 Jahre lang krank. Also jetzt einfach nicht den Text jetzt falsch verstehen und sagen, okay, wenn Jesus kommt, dann bist du Krankheiten los. Aber Jesus begegnet uns. Und er gibt hier auf die Frage von Jesus Antwort. Ach, Herr! Ach, Herr! Das ist wie ein Widerspruch, der jetzt kommt. Er benennt Jesus Herr. Er hat sicher schon von ihm gehört. Ach, ach! Entgegnet der Kranke. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät und eine andere steigt vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Wir haben also hier den Mensch, der seit 38 Jahren liegt. Jesus sieht ihn da liegen. Er ist jetzt der, der sich ihm nähert, der auf ihn eingeht. Er vernimmt, er sieht ihn und er spricht zu ihm, willst du gesund werden? Willst du? Und wir haben hier eine Willensfrage, eine Entscheidung, die gefragt ist. Das passiert nicht einfach so, sondern willst du? Und Jesus sagt zu einem, stang auf. Und der Mensch wird gesund und geht. Wir haben ein Problem heute, das hier in diesem Text beschrieben wird. Ich möchte das durchgehen mit euch. Ach Herr, ich habe niemanden. Der Hemmschuh vom Selbstmitleid. Jetzt bekommt der Mann hier das Angebot, die Frage, willst du gesungen werden? Und er fängt an zu klagen. Oder ist es Jammern? Ihr wisst, dass Klagen und Jammern nicht das Gleiche ist. Jammern, das hat kein Adressat. Das ist einfach unbestimmt. Und das ist einfach ein Aneinanderreihen an irgendjemanden von dem, wie mies dass es uns geht. Das Klagen, etwas einklagen, hat ein Adressat, das hat einen Wunsch nach Veränderung und das sucht nach einer Lösung. Das ist ein Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Aber hier haben wir, ich weiss es nicht, ob wir es jetzt jammern oder klagen nennen, ach Herr, ich habe ja gar niemanden. Das ist jetzt einfach mal zuerst. Er geht gar nicht darauf ein. Eigentlich müsste er sagen, ja klar, natürlich, ich will gesungen werden. Aber er sagt, nein, ach Herr, ich habe ja niemanden, der mir hilft. Wir werden gerade sehen, was sein Problem ist. Er wartet, bis jemand anders sein Problem löst. Er wartet und wartet. Nämlich, sein Problem löst, mir hilft. Kommen wir gerade noch dazu, wie das ganz praktisch aussehen kann. Er hat eine selbstbestimmte Vorstellung von der Hilfe, in den Teich hineinzukommen, wenn sich das Wasser bewegt. Das ist seine Vorstellung. Dabei hat Jesus schon etwas anderes bereit. Aber er sagt, ja, ich brauche dir jemanden, wenn sich das Wasser bewegt, dass mir der hilft. Er hat eine selbstbestimmte Vorstellung, wie die Hilfe passieren soll. Wir haben das an anderen Orten auch in der Bibel. Der Nahemann, wo zum Prophet kommt, zum grossen Prophet, und nachher schickt einfach seinen Knecht raus und sagt ihm, der Knecht, ja, geh du im Jordan 7-mal in dieser Drecksbrühe runtertauchen und so. Und der Naaman sagt, ich habe mir vorgestellt. Und dann kommt das, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben manchmal unsere Vorstellungen. Und es gibt eine vergebliche Selbstbemühung, wenn wir im Elend sind, um aus dem rauszukommen. Versuche ich es aber alleine. Ich stelle mir vor, dass er sich vielleicht hat versucht, herzuroppen oder irgendwie zu dem Wasser zu kommen, wenn sich das bewegt hat. Hey, ich komme immer zu spät. Immer komme ich zu spät. Selbstbemühung, ich komme nicht ans Ziel. Und natürlich das Vergleichen mit anderen. Immer ist ein anderer vor mir. Immer ist ein anderer vor mir. Und dann kommt ja Jesus, der Aufrichter. Und macht, ich sage es noch einmal, ein Angebot. Willst du gesungen werden? Und wir sind herausgefordert, Jesus tritt auch an uns her. Egal was und wie lange wir in einer bestimmten oder bestimmten Nöte sind. Er will, er sieht uns, er hört uns. Er kennt uns mit Namen, er kennt unsere Situation. Er ist genauestens informiert über uns. Er weiss, wenn uns wieder ein Haar vom Haupt geht. So sagt es die Bibel. Aber wir sind manchmal in dem Hemmschuh vom Selbstmitleid. Ja, wir haben ja niemanden. Ich habe niemanden. Niemand nimmt mich ernst. Niemand hilft mir. Niemand, wo mir wirklich zur Seite steht. Ich bin so alleine in allem. Weder die Familie, noch die Gemeinde, noch sonst irgendjemand. Niemand hilft mir. Und wir warten, bis andere unsere Probleme lösen. Vielleicht warten wir, bis irgend so eine Heilungsveranstaltung, irgendetwas Übernatürliches passiert. Und dort haben wir schon das zweite, als nächste Problem. Wir haben eine Vorstellung, wo und wie und wenn etwas passiert. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, wenn man denkt, jetzt, so kann es passieren. Eine Vorstellung, wie das hilft soll sein. Oder es sollte der Seelsorger sein, ein Seelsorgergespräch, und augenblicklich ist das Problem, das ich habe, bing, weg. Und ich habe Sieg über meine Sünden, ich habe keine Eheprobleme mehr. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie das Menschen uns helfen sollen. Oder vielleicht ist es, dass Kind eine Hilfe ruft, eigentlich an die Eltern, ja, wenn sie doch mir nur mehr würden Kind hüten, mehr würden helfen, dann hätte ich nicht so einen Stress, dann käme ich wieder zur Kraft. Und man macht es immer abhängig von anderen, wie es uns geht. Und wir verkrampfen uns in der Selbstbemühung. Selber wollen machen. Vielleicht, und am schlimmsten ist es, wenn wir im Bereich von wir sind Sündigkeit oder wir sind verstrickt in Sünden und Laster innen und wir wollen selber rauskommen. Aber jetzt schaffe ich es doch. Und jetzt nehme ich mir es ganz fest vor, ab nächstem Jahr werde ich so und so. Und wir sind in der Selbstbemühung innen gefangen. Oder wir vergleichen uns mit anderen. Ja, die Familie sowieso. Mit diesen braven, frommen Kindern. So wäre es halt schon schön. Aber gell, die haben natürlich schon viel die besseren Lebensbedingungen. Denen geht es viel, viel besser. Das ist ja logisch. Die haben nicht die Nöte und die Situationen wie wir. Und dann vergleichen wir es. Und das zieht uns ab. Das deprimiert uns. Das macht uns unzufrieden. Das setzt uns unter Druck. Und so weiter, oder? Wir kennen das vielleicht ein Stück weit. Ihr könnt das darüber nachdenken. Hey, aber das Angebot ist, lass dir helfen. Lass dir helfen. Jesus sieht, Jesus hört, Jesus rettet. Willst du gesund werden? Willst du Veränderung? Willst du einen neuen Weg gehen? Manchmal ist es so, dass wir uns in den Gewohnheiten innen, vielleicht auch sogar in unserem Schuldgefühl, sogar in unserer Bitterkeit, in unserer Opferrolle innen sicherer fühlen. Und vertrauter uns das Ganze ist, als dass wir das Vertrauen haben und den Weg möchten gehen fürs Neue, fürs Unbekannte, wo Gott vielleicht für uns vorbereitet hat. Und wir halten fest am Alten. Und Jesus will uns aufhelfen. Steh auf und nimm dein Bett und geh. Und ich sage noch einmal, es geht jetzt hier nicht nur um die körperliche Heilung. Vielleicht will er auch körperlich eingreifen. Vielleicht auch das. Aber vielleicht ist es noch viel eher, und da bin ich überzeugt, dort will er uns erst recht helfen. Seelisch, geistlich. Er will uns wieder neuen Mut schenken, will uns eine geistliche Neuausrichtung geben, will uns Vergebung von unserer Schuld geben, und zwar von der ganzen. Und will uns frei machen von Gewissensbiss, will uns Heilsgewissheit schenken. Ja, vielleicht sind wir gefangen, dass wir keine Heilsgewissheit haben. Aber wir getrauen uns das nicht zu sagen. Wir liegen auf dem Rücken und haben immer Angst, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben, sind wir dann gerettet. Und wir wollen Selbstbemühungen, tue Recht und scheue niemand. Und noch, wenn du noch frömmer redest und lebst und noch mehr bettest, dann bekommst du vielleicht die Heilsgewissheit. Und es ist eine Selbstbemühung. Jesus ist der Aufrichter. Der Aufrichter, damit wir in unserer Bestimmung leben können. Und ich bin überzeugt, wir im geistlichen Leben insbesondere, haben wir einiges verloren, was Gott für uns bereit hat, was wir noch längstens nicht entdeckt haben. Noch längstens nicht entdeckt, was Gott eigentlich für uns bestimmt hat. Und uns möchte geben. Epheser Kapitel 1 bis Kapitel 3 reden davon. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um Menschen zu begegnen, ihnen seine Hand entgegenzustrecken, aufzuhelfen, damit wir nicht mehr auf dem Rücken liegen. Das knickte Rohr, das ist eine alttestamentliche Voraussage auf Jesus, wo genau das sagt, das knickte Rohr, das wird er nicht noch ganz zerbrechen. Und der glimmende Docht, der wird er nicht noch ausdrücken, weil es noch ein bisschen räuchelt. Nein, er wird ihn wieder zum Brennen bringen und das knickte Rohr wird er wieder aufrichten. Er bringt einem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Und genau das ist passiert, wo Jesus gekommen ist. Wisst ihr, was kommt aufgrund von dieser Aussage, wo Jesus sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die. Und jetzt bin ich überzeugt, in all unseren Köpfen passiert etwas. Es kommt eine bestimmte Aussage. Die. Schneide der ab. Vorbei. Und ich habe eine Erkenntnis in den letzten Tagen. Das bedeutet tatsächlich, wegnehmen, der Begriff, der hier gebraucht wird. Aber der Begriff bedeutet noch etwas anderes. Der Begriff, der hier gebraucht wird, bedeutet aufrichten. Richte der auf. Der altgriechische Begriff airo bedeutet wegnehmen, aber er hat, wie es im Griechischen oftmals ist, noch andere Bedeutungen. Wörtlich heisst es, hebt er auf, aufheben, anheben, emporheben oder eben aufrichten. Das heisst, ein Rebe, wo am Boden liegt, wo keine Frucht bringt, die hebt er auf, die macht er wieder fest, dass sie Frucht bringt. Und dann heisst es ja dort hier im Zusammenhang, und die beschnitten, dass sie noch mehr Frucht bringt. Vielleicht ist das für dich wie für mich eine neue Erkenntnis. Natürlich bedeutet es auch das andere. Und darum habe ich in Johannes 12 im Zusammenhang die Stelle verstehe ich anders. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Nicht. Jesus ist nicht gekommen, um einfach zu richten, sondern um aufzurichten. Hey, das müssen wir mal verstehen. Denn ich bin nicht gekommen, um in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten oder aufzurichten, könnte man sagen. Aber dann kommt etwas, wer die Hilfe nicht annimmt, das Aufrichten, das wieder in seiner Bestimmung leben können, gesegnet werden und ein Segen sein, das ist unsere Bestimmung. Gesegnet werden und ein Segen sein. Wer das nicht annimmt, der hat seinen Richter gefunden. Der hat seinen Richter gefunden. Das wird am Ende der Zeit sein, dann ist das Gericht. Aber nicht jetzt. Jetzt ist Jesus da, um uns aufzurichten. Um uns wieder unsere Bestimmung zuzuführen. Und es gibt so viele Begegnungen mit Menschen, die am Boden liegen, die Jesus zeigt. Und es ist ein gemeinsames Muster vom Aufrichten. Er sieht den Menschen und nicht nur das Problem. Er sieht den Menschen, den Einzelnen. Er sieht seinen ganzen Zusammenhang, warum er so im Elend ist. Er lässt zu, ohne zu verurteilen, ohne zu urteilen. Er handelt oftmals gegen jegliche gesellschaftliche Konventionen und Vorstellungen, was damals zuhauf gegeben hat. Und er gibt vor allem die Würde zurück. Ausgrenzte Werte wieder Teil von der Gemeinschaft. Niederdrückte Werte aufgerichtet. Demütigte Werte erhöht. Traurige Werte ermutigt. Schwache Werte stark. Genau das passiert. Ich habe euch ein paar Beispiele. Ich gehe dir nur ganz kurz zurück durch. Die Samariterin am Brunnen. Hey, ich könnte sagen, das ist das Flittchen von Samaria gewesen. Jesus sagt, du hast ein paar Männer gehabt. Ein paar Ehemann. Ein paar Mal bist du geheiratet gewesen. Und jetzt lebst du mit einem zusammen, du bist nicht geheiratet. Aber er redet als Rabbi, als Jude, redet er mit einer von diesen ganz Ausgeschlossenen von Samaria. Und er redet mit ihr. Und er hat ihr die beste Botschaft, das Wasser vom Leben. Und er gibt ihr neue Würde zurück, sie wird zu der Evangelistin von diesem Dorf. Und wie die Leute rausströmen. Der Zachäus, der verachtet Steuereintreiber. Was für ein korrupter Typ ist denn da gewesen? Und Jesus sieht ihn im Baum abhauen und sagt, bei dir will ich einkehren. Genau bei dir. Ich will einkehren. Und gibt eine neue Ausrichtung. Die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wird. Und dann soll sie gesteinigt werden, sagen Pharisäer. Und er stellt sich vor sie und sagt, wer ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Wie Jesus sich vor Kind stellt, wo die Jünger die wollen wegschicken, weil Jesus hat doch etwas Besseres tun. Und Jesus wird unwillig, er wird zornig. Und er sagt, nein, nein, lass Kind zu mir kommen. Und der Petrus, der so verzweifelt war, als er Jesus verleugnet hat, und er brüllt und er ist verzweifelt, und Jesus richtet ihn wieder auf, nachdem er auferstanden ist, und weide meine Lämmer. Demaus Jünger, was beschäftigt euch so sehr, fragt Jesus. Und sie blieben fauler Traurigkeit stehen, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns über den Sinn von der Schrift, ja, sie sind neu entzündet worden, der glimmende Docht ist neu entzündet worden. Hey, aber sie sind völlig am Boden gewesen. Der Thomas, ihm sagt, gib mir deine Hand, gib mir deine Hand. Und leg sie in die Wunde an meiner Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Er hilft ihm. Er sagt nicht, was bist denn du für einen ungläubigen Thomas? Und dann einige andere, das finde ich so stark, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, das ist genau unmittelbar, was vorher das Duftet gesehen ist, Jesus weggegangen ist. Und dann heißt es hier, aber einige zweifelten immer noch, was ist denn mit denen eigentlich los? Immer noch Zweifel. Ja, ihr wisst gar nicht, wie viel Zweifel der Satan in unser Leben hinein kann streuen. Jesus trat auf sie zu und sagt zu allen, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum seid ihr ausgerüstet. Darum habt ihr Kraft. Darum gibt es Hoffnung. Darum könnt ihr rausgehen. Nicht, weil ihr Zweifel, also befreit seid von allen Zweifeln, sondern weil mir alle Macht gegeben. Die Verweckung vom Lazarus, wo er mitbrüllt. Ja, er brüllt mit über die Not, über die Traurigkeit, wenn wir einen Menschen verloren haben. Ausgeschlossene Menschen, die 10 Aussetzungen, der blinde Bartimäus, der gelähmte hier am Deich Bethesda, ausgeschlossen, weil sie eben krank sind, weil sie aussätzig sind. Und er geht auf sie zu, er heilt sie, er richtet sie auf, er hilft. Manchmal liegen Zeiten dazwischen, wo wir eigenverantwortlich, ja, ich würde sagen, selbstverschuldet, zu lang bleiben liegen, zu lang. Das Volk Israel hätte ja in 14 Tagen hochziehen können, wo sie rausgeführt wurden aus Ägypten. Und in 14 Tagen wären sie oben gewesen, im verheißenen Land. Und Gott hat sie nachher ja Umleitung geführt, aber das Rote Meer. Und sie ist schlussendlich anderthalb Jahre gebraucht, bis Gott gesagt hat, so, jetzt könnt ihr rein. Aber sie haben nicht wollen. Sie haben nicht Vertrauen gehabt. Und sie haben 38 Jahre lang selbstverschuldet in der Wüste verbracht. 38 Jahre selbstverschuldet. Sie haben nicht mögen warten. Eine der krassesten Stellen, die ich finde, wo das so zum Ausdruck kommt, dass wir manchmal selbstverschuldet einfach in Not sind oder einfach Sachen aushalten müssen. Der Pharao war, Froschplagen, es waren verschiedene Plagen, die Froschplage war, die Frösche waren überall auf den Dauern, im Essen und so weiter. Grusig im Bett. Einfach, es war richtig gruselig mit diesen Fröschen. Und dann kommt der Mose und fragt der Pharao, Gott wird die Plage von euch nehmen. Und fragt der Pharao, wann soll das passieren? Ganz ehrlich, sofort doch, oder? Und der Pharao sagt, morgen. Okay, freiwillige Nacht mit Fröschen. Super. Kann man haben? Kann man haben? Können wir auch haben? In unserem Leben, dass Gott eingreifen, helfen und wir freiwillig. Einfach noch eine Zusatzmeile machen. Was wir brauchen, ist eine Blickrichtung, eine Sinnesänderung. Jesus ist da, er macht dieses Angebot und sagt, ich will euch helfen. Willst du? Und das ist eine Sinnesänderung, das liegt an uns. Das Angebot, die Kraft vom Heiligen Geist. Wir müssen nicht bitten, Heiliger Geist, komm mehr. Der Heilige Geist ist vollends da und will wirken in unserem Leben. Ist uns das bewusst? Das Problem sind eher wir. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Insbesondere geht es hier weiter die Sünde, die uns ständig umstrickt. Insbesondere die Sünde. Zu oft und zu lang, wenn wir manchmal in unserer Not sind, vielleicht aus Selbstmitleid, oder wir hängen unseren Lieblingssünden, wir denken, jo, wenn ich das nicht mehr kann, oder wir sehen, ich sei der Opferrolle. In unseren Verletzungen. Aber wir wollen vielleicht und wissen, dass ja, die Sünde und vergeben einem anderen. Wir wollen das nicht. Nein, wir wollen nicht. Wir wollen einfach nicht. Und dann ist das einfach selbstverschuldet. Es gibt Sachen, die sind selbstverschuldet. Es gibt Sachen und Nöte, und das möchte ich ganz klar hier unterscheiden, da haben wir keine Schuld. Keine Schuld. Aber vielleicht ist es manchmal so, dass ich es Gott ändern möchte, raushelfen aus dieser Not. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, der Wegbegleiter vom Glauben, wo uns ein Ziel vorausgegangen ist. Das ist so wichtig, dass wir das wieder neu entdecken, den Blick auf Jesus zu richten. Er hat das Ziel erreicht. Wisst ihr was? Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, sündlos gelebt, nur Gutes da. Und er ist aufs Kreuz gelegt worden, auf den Rücken gelegt worden und ist am Kreuz festgenagelt worden. Ihn hat man auch auf den Rücken gelegt, scheinbar ohnmächtig, einfach so. Und dann hat man ihn aufgerichtet und dann ist er gestorben am Kreuz und dann hat man ihn wieder runtergelassen und wieder ist er auf dem Rücken gelegen. Tot, hoffnungslos, chancenlos. Nein, er ist auferstanden. Aus dem Grab. Er ist seinen Jüngern begegnet. Er hat aufgerichtet. Er ist aufgefahren in den Himmel. Aufgefahren in den Himmel. Hat den Himmel durchschritten mit seinem Blut. Hat für unsere Sünden gezahlt. Hat für unsere Krankheiten gezahlt. Gibt uns heute durch den Heiligen Geist Hoffnung, Zuspruch, Mut, Stärke. Und sagt uns, hey, ich will dir wieder aufhelfen. Aus deiner Schuld, aus deiner Not. Aus deiner Kraftlosigkeit. Vielleicht denken wir, ach ja, ach Herr, ich bin 80 gewesen. Ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr, früher noch. Nein, 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 einfach schlichtweg nein. Das sind so viele Möglichkeiten, die der Herr hat, um uns geistlich fit zu machen. Wenn sie auch alt werden, so werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Das sind doch biblische Aussagen, das sind doch Verheißungen. Er ist das Ziel vorausgegangen. Und gerade insbesondere die Hebräer-Christen, die waren so ermüdet gewesen. Immer wieder sind sie finden gekommen. Immer wieder sie sind wegen ihrem Glauben so fest bedrängt gewesen. Und er sagt, der Hebräerbriefschreiber, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, auf dem Rücken bleibt liegen oder meint, es gibt gar nichts mehr anderes, wir sind chancenlos, dann denkt an Jesus, der auferstandene Jesus, der uns seine Kraft, seine Hilfe verheißen hat. Vielleicht müssen wir loslassen von Behinderungen, von Sorgen, von Sünden, von Bitterkeit. Weg heisst es, weg. Ich gerade geschehen lesen, der wortwörtliche Text. Aus dem Epheserbrief, weg mit aller Verbitterung, mit schlechtem Reden, mit Zorn, mit Nachtragen, weg damit. Und wenn Jesus einen Befehl gibt in seinem Wort, dann hilft er uns auch, dass der umgesetzt werden kann. Hey, wir sind manchmal gefangen da drinnen und wir wollen nicht loslassen. Wir wollen den anderen nicht aus der Schuld entlassen, wir wollen ihn in der Schuld behalten. Und wir wollen selber manchmal das Opfer sein. Sagen, nicht immer ist es so. Weg. Und dann, wenn der Giftmüll entsorgt ist, dann kommt die neue Erde und der neue Samen rein, der etwas aufgeht. Mit geistlichem Inhalt. Gnade als Kraft Gottes. Und Kraft Gottes und der neue Samen ist, seine Liebe immer mehr erkennen. Und erfüllt werden, damit ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und das ist das, was Gott möchte. Nicht weniger. Er möchte nicht weniger. Und dann gilt es natürlich, das Vertrauen zu üben, vor Gott still werden und Grosses erbitten. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark. Nicht selber machen. Nicht, jetzt muss ich noch mehr beten, noch mehr glauben, noch mehr Bibel lesen, noch mehr dienen. Ist nicht schlecht. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Willst du gesund werden? Das ist unsere Frage heute Morgen. Willst du gesund werden? Willst du Veränderung in deinem Leben? Willst du gestärkt werden? Willst du wieder fliegen? Willst du wieder in deiner Bestimmung, wo Gott dich sieht, egal wie das Alter ist und vielleicht auch der Krankheitszustand ist, willst du Hilfe annehmen? Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln. Das passiert. Aber die haben auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Steh auf und geh nach deinem Gottesdienst. Steh auf und geh. Ich möchte anbieten hier, nicht, dass das Gebet von mir einfach alles ändert. Oder ein Seelsorgegespräch. Aber ich möchte das hier wirklich anbieten. Wenn jemand Seelsorge wünscht, gerade am heutigen Tag, wo er eine Last mit sich herumträgt, wo er vielleicht gebunden ist in bestimmten Sachen, dann komm auf mich zu oder auf Levin oder sonst irgendjemand, wo du das Vertrauen hast. Hey, frag ums Gebet. Frag, ob du kannst einfach gemeinsam vielleicht in der Seelsorge das loswerden. Und wenn es heute nicht möglich ist, ich komme auch gerne zu Besuch, dann sag, dass du einen Besuch wünschst. Ich möchte das einfach hier ganz klar sagen. Amen.